SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin heute mit Eva Röder.
Die neue Seidenstraße folgt einer historischen Bestimmung. Es geht um Entwicklung und um die internationale Gemeinschaft. Sie hat großes Potenzial.
So klingt es, wenn der chinesische Staatschef Xi über sein Prestige- und Propagandaprojekt spricht. Die Belt and Road-Initiative, etwas romantisch Neue Seidenstraße genannt. Zu Land und zu Wasser sollen die Handelswege weltweit ausgebaut werden. Von China aus, versteht sich. Zu Land über die Mongolei, die zentralasiatischen Länder, Pakistan bis nach Europa und zu Wasser über Südostasien, Indien, den arabischen Golf und Afrika. Als nächstes soll noch Lateinamerika mit einbezogen werden. Eisenbahnlinien, Häfen, Straßen, Tunnel, aber auch Energienetze oder digitale Netze will die chinesische Regierung auf dieser Strecke bauen. Und dafür lässt sie auch was springen. Mehr als 800 Milliarden Euro stecken inzwischen in Projekten. Weitere Billionen sollen schon verplant sein. Doch was wird wirklich umgesetzt und was sind Luftschlösser auf dem Papier? Will China nur seine Güter oder gar sein politisches Weltbild exportieren? Und vor allem, welche Auswirkungen hat das auf uns? In Europa, in Deutschland, im Südwesten? Geldmarktmeinung versucht, sich in der nächsten halben Stunde den Antworten auf diese Fragen anzunähern. Fangen wir doch mal bei uns an, in Mannheim, um genau zu sein, einem der größten Umschlagsplätze für Handelsgüter in Europa und daher auch attraktiv für China und seine Unternehmen. Nur einen direkten Anschluss nach China gab es bisher nicht. Vor anderthalb Wochen ist jetzt der erste Güterzug gestartet. Von Mannheim in die Industrie- und Hightech-Metropole Chongqing. Reporter Philipp Behrens war dabei.
Im Mannheimer Industriehafen wird der letzte von 41 Containern verladen. Dann ist der Güterzug bereit für die Fahrt nach China. Der Zug selbst wird von einem chinesischen Unternehmen betrieben, aber für die Abwicklung in Mannheim ist Contargo zuständig. Geschäftsführer Konrad Fischer erläutert, dass es gar nicht so einfach war, deutsche Unternehmen für den Transport per Schiene zu gewinnen.
Es ist natürlich schon etwas schwieriger, wie normale Geschäfte auf dem Seewege zu generieren. Man muss die Kunden erstmal überzeugen, diesen Weg zu nutzen auf der langen Schienenstrecke. Und auch die Vorteile herausarbeiten oder auch kundtun, dass wir eine kürzere Transitzeit haben, zwar etwas höhere Kosten. Und das sind eigentlich die maßgebenden Vorteile dieser Zugverbindung.
Der Zug benötigt gerade mal 17 Tage, ein Containerschiff doppelt so lang. Dafür ist der Transport per Schiene aber auch bis zu 20% teurer. Zwei Firmen haben die Vorteile überzeugt. Almatis aus Ludwigshafen, ein Hersteller von Aluminiumoxid und vor allem Daimler. 37 der 41 Container sind mit Autoteilen aus dem Logistikzentrum Speyer beladen. Daimler teilt schriftlich mit, dass das Niedrigwasser des Rheins eine große Rolle gespielt habe. Klar, das Niedrigwasser hat geholfen, den Zug voll zu kriegen, gibt auch Konrad Fischer von Contargo zu.
Das einen leid, ist es anderen freut, sage ich immer. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten bei der Schifffahrt hat jetzt auch die Firma Daimler hier diesen Zug im starken Maße genutzt. Wir hoffen aber nicht nur, dass es in Zeiten von Niedrigwasser sein wird, sondern auch dann später in einen richtigen Regelverkehr gehen wird.
Vor zwei Jahren kam Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz die Idee für den Zug auf einer China-Reise. Dass es dann so schnell ging, lag vor allem am International Urban Cooperation Programm der Europäischen Union. Die EU half, die bürokratischen Hürden zu überwinden und stellte die notwendigen politischen Kontakte her und gab Geld aus Brüssel. Auch die Chinesen haben großes Interesse an dem Zug. Vor allem Computer und andere Elektronikartikel können von Mannheim aus leicht nach Süd- und Südwesteuropa weiter transportiert werden. Dass eine Stadt jetzt Teil der neuen Seidenstraße geworden ist, ist für Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz kein Zufall.
Ja, wir haben natürlich hier den zweitgrößten Binnenhafen Europas. Wir haben innerhalb Deutschlands einen der wichtigsten Güterumschlagszentren von der Bahnseite her. Die Verknüpfung dieser beiden Verkehrsträger ist natürlich von erheblicher logistischer Vorteilhaftigkeit und insofern ist Mannheim natürlich dort wirklich spezialisiert und qualifiziert.
Auf Nachfrage stellt sich heraus, dass einige große Unternehmen erstmal grundsätzlich an der direkten Güterzugverbindung nach China interessiert sind. Heidelberger Druckmaschinen zum Beispiel beobachtet, wie es mit dem ersten Zug läuft. Auch die BASF wäre möglicherweise dabei, braucht aber spezielle Behälter für den Transport von Chemikalien. Und der Pharmakonzern Roche wartet ebenfalls erstmal ab. Aus technischen Gründen, sagt Konrad Fischer von Contargo. Medikamente ließen sich mit den derzeitigen Waggons nicht transportieren.
Bei Roche zum Beispiel muss man darauf achten, dass dort nur Temperatur, geführte Güter transportiert werden. Kann nicht jetzt über Winterzeit zum Beispiel in normalen Container transportiert werden. Und da wird dran gearbeitet, dass man auch auf dieser Strecke per Zug dieses System mit diesen Reefer-Containern anbieten kann. Und dann wird auch eine Firma Roche sicherlich diese Strecke nutzen, aufgrund der kürzeren Transitzeit und bei denen doch sehr sensibel auch hochwertigen Gütern.
Reefer-Container sind klimatisierte Spezialcontainer. Ob sich der Güterzug für Mannheim und die Unternehmen lohnt, muss sich aber erst noch zeigen. Dann nämlich, wenn der Rhein wieder einen normalen Pegelstand hat und der Zug stärker mit den günstigen Containerschiffen konkurrieren muss.
Bei der Recherche zu dieser Sendung haben wir uns auf die Suche gemacht. Nach Unternehmen aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, die direkt an Projekten der Belt and Road-Initiative beteiligt sind. Und wir haben keine gefunden. Zumindest keine, die sich dazu äußern wollten. Dafür sind wir auf die Bundesinitiative Deutsche Seidenstraße gestoßen. Eine von diversen Initiativen in Deutschland, die laut Website vor allem Mittelständler von dem Riesenprojekt überzeugen will. Hans von Helldorf ist der Vorsitzende der Initiative. Herr von Helldorf, es gibt den Vorwurf, dass die Aufträge für die Seidenstraßenprojekte sowieso vor allem an chinesische Unternehmen gehen. Warum sollten sich deutsche Unternehmen überhaupt auf die Ausschreibung bewerben?
Diese Vorwürfe sind nicht so ganz ohne Substanz. Wenn man sich das im Einzelnen anschaut, kann man die durchaus so stehen lassen. Andererseits muss man natürlich auch berücksichtigen, dass China Wahnsinnssummen investiert. Also alleine diese Zahlen sprechen eigentlich schon sehr dafür, welche riesige Chancen sich da auftun.
Wie können sich da jetzt deutsche Mittelständler Gehör verschaffen?
Da gibt es zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, dass man den Wünschen der Volkswirtschaften entspricht, die es tangiert. Nicht nur die deutsche Politik, sondern insbesondere auch die deutsche mittelständische Volkswirtschaft hat nun mal einen exzellenten Ruf als zuverlässiger, hochinnovativer und nachhaltiger Partner. Und genau das ist der Ansatz, warum der BVDSI gegründet worden ist, um eben der Politik gegenüber immer wieder anzumahnen, dass es ihre Aufgabe ist, die notwendigen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die mittelständische deutsche Wirtschaft und insbesondere dort die familiengeführten Unternehmen überhaupt in der Lage sind, in diese Märkte hinein zu investieren.
Welche Ordnungspunkte wären das denn?
Der Schutz des geistigen Eigentums, der freie Warenverkehr, der freie Geldtransfer, die Rechtssicherheit, also die Rechtsnormen, die in diesen einzelnen Ländern gelten.
Wie kann sich die EU denn da durchsetzen? Ich meine, man kann viel verlangen. Letztlich müssen die Staaten mitspielen und möglicherweise ist auch etwas Druck von China notwendig, das ja jetzt auch nicht unbedingt für diese Standards bekannt ist, oder?
Naja, Sie sprechen natürlich einen Schlüsselpunkt an, der sehr kritisch ist. Auf der einen Seite haben wir die chinesischen Investitionen, die eben genau diese Standards nicht verlangen, die natürlich dann seitens der Staaten, insbesondere auch in Afrika, als sehr angenehm empfunden werden. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, da wäre es schlichtweg Aufgabe der außenwirtschaftlich tätigen Politiker, die Gespräche zu suchen und die entsprechende Unterstützung anzubieten, sowohl bei der Entwicklung der Standards als auch bei der Implementierung.
Einer der Vorwürfe ist ja auch, dass China vor allem bilaterale Abkommen schließt und immer nur von Nation zu Nation, das aber eigentlich gar nicht multilateral funktioniert. Für die EU wäre natürlich auch von Interesse zu sagen, wir machen das in einem umfassenderen Verbund. Gibt es denn da überhaupt das Interesse, auch bei China da mitzumachen?
Ich denke schon, weil China natürlich ein starkes Interesse daran hat, sich nicht mit politischen Hürden auseinandersetzen zu müssen, sondern China ist daran interessiert, volkswirtschaftlich Erfolge zu erzielen, natürlich in erster Linie zum eigenen Nutzen, gar keine Frage. Die EU, genauso wie die Vereinigten Staaten, sehen sich natürlich in Bezug auf die Exportstärke Chinas plötzlich mit einer für sie völlig neuen Wettbewerbssituation konfrontiert. Sie sind schlichtweg nicht gewohnt. Bisher war es so, dass China für diese Staaten eine verlängerte Werkbank war. Wenn man also irgendwo günstig und gut produzieren wollte, dann ging man nach China. So, heute ist es so, dass China genau diesen Status verlässt. China hat den Anspruch auf Augenhöhe mit den traditionellen westlichen Wirtschaftsnationen konkurrieren zu können. Und die werden es schaffen. Das ist für uns gar keine Frage.
Das heißt, eine Gegeninitiative zu starten, wir machen hier unsere eigene Seidenstraße oder wir halten wirtschaftlich dagegen, das ist gar nicht möglich?
Das ist durchaus möglich, nur nach unserer Ansicht nicht der richtige Weg. Mhm. Der richtige Weg wäre hier ein kooperativer, sich nämlich tatsächlich mit China ins Vernehmen zu setzen und darüber nachzudenken, wo denn eigentlich die Schnittstellen sind, um das Ganze noch fruchtbarer zu gestalten.
Sie haben ja eben schon angesprochen, gewisse Ordnungspolitik
Standardpunkte müsste man durchsetzen, auch eben in diesen beteiligten Staaten. Aber wie kann man Druck ausüben jetzt von der EU aus, die es möglicherweise überhaupt nicht schert, was wir von ihnen verlangen?
Wir stehen doch auch in Deutschland und Europa erst am Anfang einer potenziellen positiven Entwicklung. Ja, und wenn man das nicht erkennt und wenn man sich nicht darum bemüht, sich dort an die Spitze zumindest auf Augenhöhe zu setzen, dann verschlafen wir alles. Und ich wage einfach mal die Behauptung, dass China nicht darauf warten wird, dass Deutschland aufwacht. Wenn das so weitergeht wie bisher, dann werden wir vielleicht in 3-4 Jahren in Bezug auf bestimmte strategische Regionen bestenfalls noch die Rolle eines Zaungastes einnehmen können.
Hans von Helldorf war das, der Vorsitzende der Bundesinitiative Deutsche Seidenstraße. Und so viel sei schon mal gesagt, gegen Ende der Sendung wird es noch eine Einschätzung geben, die in eine etwas andere Richtung geht. Doch vorher noch mal zurück in den Südwesten. Güter und Know-how nach China und Asien exportieren ist das eine, chinesische Investoren ins Land holen das andere. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es einige Firmen, die sich darauf einlassen mussten, wie zum Beispiel der Dichtungshersteller Kako aus Heilbronn. Seit 4 Jahren gehören 80% der Firma einem chinesischen Investor. Wie es sich damit leben lässt? Wolfgang Brauer hat die Firma besucht.
Fertigungsplaner Tony Zeng hat beim Dichtungsproduzenten Kako in Kirchhardt eine besondere Position. Seine Eltern sind Chinesen, erst in Deutschland geboren. Er ist Mittler zwischen dem deutschen Werk, dem Tochterunternehmen China und dem chinesischen Investor, den die Firma seit 2014 hat.
Es hat einen sehr großen Vorteil, dadurch, dass ich die Sprache kann, kontaktieren mich immer wieder chinesische Kollegen, da das für die auch viel einfacher ist, auch mit der Kommunikation, das dann, wenn Probleme sind, das einfacher zu erklären. Wenn es mit dem Englischen, dann gehen doch ein paar Informationen verloren, auch wegen Übersetzen. Da ist es für die viel einfacher, mit dem Chinesen zu kommunizieren, wenn es gerade um so Fachwörter geht.
Die Firma Kake wurde 1904 in Heilbronn gegründet und stellt Dichtungen her, die in fast allen deutschen Autofabrikaten verbaut sind. 1993 übernahm eine brasilianische Firma den Familienbetrieb. Nachdem auch Kako in der Wirtschaftskrise 2008 Verluste von 25% hinnehmen musste, ging es anschließend stetig bergauf. Das verdankt die Firma auch einem chinesischen Investor, erzählt Geschäftsführer Markus Schwertfeger.
Wie man Investor sucht, ich meine, man spricht dann entsprechend Investmentgesellschaften an, vielleicht spricht man auch Wettbewerber an, andere Firmen. Und da kommt es dann zu Gesprächen und dann stellt sich dann relativ schnell heraus, ob da ein, sag ich mal, weitergehendes Projekt daraus entstehen kann, wenn dann die Vorstellungen nicht zu weit auseinandergehen.
Als der chinesische Investor gefunden war, musste erst einmal Vertrauen aufgebaut werden, erinnert sich Geschäftsführer Markus Schwertfeger.
Da hat man dann erstmal mit allem gerechnet. Und das ist ja dann eigentlich immer das Problem, wenn Sie dann so eine Übernahme haben, dann ist es ja mal geprägt, ich will nicht sagen von Misstrauen, das würde ich nicht sagen, aber von fehlendem Vertrauen. Und da rechnen Sie zunächst mal mit allem.
Zum Beispiel, dass der chinesische Investor gar kein Interesse an der deutschen Firma hat, sondern nur Patente und Produkte abgreifen möchte. Oder dass er den Standort schließen und die Maschinen nach China bringen will. Bei Kako in Kirchhardt war es anders. Der chinesische Investor Zhong Ding produziert in China auch Dichtungen und wollte seine Firma und seinen Markt strategisch erweitern. Als das klar war, wuchs auch das Vertrauen bei der Firmenleitung und bei allen Mitarbeitern in Deutschland. Die wurden für den Kontakt mit den Chinesen besonders geschult.
Insofern haben wir auch eine Kulturschulung gemacht für alle unsere Mitarbeiter, wie die Chinesen so sind. Ja? Und einige Mitarbeiter in China haben auch Schulungen gemacht, wie die Deutschen so sind. Und ich denke, man sollte da voneinander lernen. Da geht es viel um Geschichte zum Beispiel, die Geschichte von China, weil da ganz vieles verankert ist.
Der Lohn für das China-Engagement von Kako, die mittelständisch geprägte Firma aus dem Kraichgau, hat neues Kapital bekommen und konnte kräftig investieren. Neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. In den vergangenen 2 Jahren entstand am Firmensitz in Kirchhardt ein neues Verwaltungsgebäude und neue Produktionshallen. Alle Aktivitäten von Kako werden bis zum Frühjahr 2019 dort konzentriert. Geschäftsführer Markus Schwertfeger kann weitgehend autonom arbeiten. Er muss aber Umsatzziele erreichen. Und das gelingt gut. Im Jahr 2007, vor der Wirtschaftskrise, machte der Dichtungshersteller 103 Millionen Euro Umsatz. Jetzt sind es 230 Millionen.
Doppelt so viel Umsatz wie vor der Übernahme und mehr Arbeitsplätze. Da ist es offenbar gut gelaufen für Kako in Heilbronn. Von den Investitionen aus China haben sich offenbar auch die Staaten der Belt and Road-Initiative in Asien viel versprochen. Gerade solche, die sich Modernisierung und bessere Infrastruktur eigentlich nicht leisten konnten, erhofften sich durch die chinesischen Kredite einen Aufschwung. Nur ist das oft nicht eingetreten und einige Regierungen sind sauer. Unser Shanghai-Korrespondent Steffen Wurzel berichtet.
Chinas sogenannte neue Seidenstraße. In jeder Sonntagsrede kommt sie vor. Landesweit wird sie massiv beworben mit Medienkampagnen, Postern und Filmen. Und die staatliche Propaganda hat sogar ein gut gelauntes Kinderlied produzieren lassen. Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die neue Seidenstraße soll eine Straße des Wohlstands werden. Wirtschaftliche Entwicklung ist der Schlüssel zur Lösung aller Probleme. Das Seidenstraßenprojekt heißt auf Chinesisch Yi Dai Yi Lu, auf Englisch Belt and Road Initiative. Es ist das wichtigste wirtschaftspolitische Projekt der chinesischen Staats- und Parteiführung. Es handelt sich um ein hunderte Milliarden Euro schweres Investmentprogramm, in dessen Rahmen China Autobahnen, Hafenanlagen, Flughäfen, Eisenbahnstrecken, Brücken und so weiter baut. Und zwar vor allem im Ausland. Zhu Ning, Finanzwissenschaftler an der Tsinghua-Universität in Peking. Zum einen geht es um Wirtschaft und Handel, also um mehr Investitionen und um wirtschaftlichen Austausch. Zweitens geht es um Infrastruktur. In vielen Ländern wird diese dringend benötigt, es ist aber kein Geld und kein Fachwissen da. China hat beides. Chinesische Architekten, Ingenieure und Arbeiter haben in den vergangenen Jahren Bauprojekte in rund 60 Staaten geplant. Und teilweise schon verwirklicht. Von Sri Lanka über Malaysia bis nach Äthiopien und Sambia. Doch Chinas Staats- und Parteiführung geht es nach Auffassung der meisten Experten nicht nur um Wirtschaftsförderung und internationalen Austausch. Chinas Führung versucht mit der neuen Seidenstraße auch, ihr Regierungsmodell weltweit zu exportieren, erklärt der kritische Historiker und politische Kommentator aus Peking, Zhang Lifan. Die Pekinger Führung gibt vor, dass es ihr darum gehe, die Globalisierung zu fördern und die Welt mit chinesischen Weisheiten zu beglücken. Die Absichten dahinter sind sehr deutlich.
Es ist etwas, wo die Chinesen ein ganz klar strategisches Ziel haben und sie verschenken nichts.
Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln.
Und hier versucht man sozusagen mit einer schönen Geschichte, neue Seidenstraße klingt einfach auch nett, natürlich Dinge auf eigene Vorteilsüberlegung zu machen. Also die werden da nichts verschenken.
Die Projektstaaten müssen für die Megabauten häufig Milliardenkredite bei staatlichen chinesischen Banken aufnehmen. Deswegen steigt die Schuldenlast in den betroffenen Schwellen- und Entwicklungsländern. Außerdem wächst der politische Einfluss der Pekinger Führung auf diese Staaten. In vielen Seidenstraßenländern passiert ironischerweise inzwischen genau das Gegenteil von dem, was die Staats- und Parteiführung in Peking eigentlich vorhatte. Das Ansehen Chinas in den Projektländern nimmt ab, statt zu wachsen. Ein Beispiel sind die Malediven. Dort hatte der pro-chinesische Machthaber Abdullah Yamin seinem 400.000 Einwohnerland ein chinesisches Flughafen- und Brückenprojekt verordnet. Doch der Bevölkerung waren die nötigen Milliardenschulden zu viel. Sie wählten Yamin Ende September überraschend ab. In Malaysia gab es im Mai einen Regierungswechsel. Auch dort wächst seitdem der Widerstand gegen chinesische Seidenstraßenbauprojekte. Die neue Regierung in Kuala Lumpur hat eine geplante Gaspipeline und eine Schnellzugverbindung kurzerhand gestrichen. Sie hätten Malaysias Steuerzahler zusammen rund 20 Milliarden Euro kosten sollen. Michael Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft.
Länder, die in diesem Projekt schon weiter fortgeschritten mitmachen, werden auch viel zögerlicher, erleben auch, dass es halt so ist, dass sie mit großen Eigenmitteln reingehen müssen, dass sie am Ende dann einmal einer Standardisierung und einer Struktur sozusagen unterworfen sind, die sie selbst gar nicht mehr im Griff haben.
In China wird echte Kritik am Seidenstraßenprojekt von der Zensur verhindert. Allerdings, in Online-Foren taucht immer häufiger die Frage auf, weswegen die Staatsführung die vielen Milliarden im Ausland investiert, statt sie in Chinas marodes Gesundheits- und Sozialsystem zu stecken.
Tja, ganz so rosig, wie die chinesische Regierung das Bild zeichnet, läuft es offenbar nicht mit der neuen Seidenstraße. Jan Weidenfeld arbeitet beim Think Tank Merricks Institut für China-Studien in Berlin. Herr Weidenfeld, wir haben eben im Beitrag gehört, einige Staaten haben gar keine Lust mehr auf China. Geht's jetzt bergab mit der Belt and Road-Initiative?
Naja, es ist tatsächlich so, dass immer mehr Ländern klar wird, dass China nicht zwangsläufig immer ein zuverlässiger wirtschaftlicher Partner ist. Und da gibt es ganz unterschiedliche Probleme. Es gibt einmal Probleme, dass Dinge versprochen werden, die dann nicht gehalten werden. Also sprich, dass bestimmte Projekte zugesagt werden, die dann aber nicht umgesetzt werden. Es gibt dann aber auch Probleme bei den Projekten, die umgesetzt werden, in der konkreten Umsetzung. Zum Beispiel die Tatsache, dass letztlich die Projekte ausschließlich von chinesischen Staatsunternehmen umgesetzt werden und die lokale Wirtschaft in den sozusagen Empfängerländern erstmal nicht profitiert. Das hat man sich natürlich vielerorts anders vorgestellt.
Das ist ja auch häufig die Kritik, die angebracht wird. China will vor allem natürlich die eigenen Unternehmen, die eigene Wirtschaft unterstützen. Würden Sie das unterschreiben?
Ach, ganz klar. Die Genese dieser Initiative geht darauf zurück, dass man die einheimische Wirtschaft, die chinesische Wirtschaft stärker aufstellen will. Da geht zum einen natürlich darum, dass man Überkapazitäten, zum Beispiel im Bereich Zement, Stahl, also alles, was man eben für Infrastruktur braucht, zu exportieren. Es geht auch darum, Arbeitskräfte zu exportieren. Aber es geht vor allem auch darum, neue Märkte zu erschließen für chinesische Exportgüter. Wenn dann positive Nebeneffekte im Bereich der Entwicklung abfallen, dann nimmt man das gerne mit, aber das ist nicht das primäre Ziel.
Jetzt gibt es ja verschiedene Initiativen, die sich sehr darum bemühen, deutsche Unternehmen zu motivieren, da auch mitzumachen. Können die das überhaupt?
Was wir sehen ist, dass 9 von 10 Seidenstraßenprojekten ausschließlich von chinesischen Firmen umgesetzt werden. Und bei den restlichen dann 10%, die noch übrig bleiben, sind es auch relativ geringe Auslandsbeteiligungen. Wir müssen es natürlich weiterhin versuchen, das ist ganz klar. Gerade deutsche und auch europäische Unternehmen bringen unheimlich viel Know-how, was die Frage Nachhaltigkeit in der Umsetzung solcher Projekte anbelangt. Aber wir müssen eben auch kritisch bleiben. Die Initiative bleibt in vielerlei Hinsicht problematisch, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Und da gilt es eben auch, das Augenmerk drauf zu richten.
Viele Unternehmen, egal ob Mittelständler oder Großkonzerne, haben ein China-Geschäft. Und dann gibt es diese Belt and Road-Initiative. Wie würden Sie das denn eingrenzen? Was gehört denn jetzt zu dieser romantisch formulierten neuen Seidenstraße?
Ach, das ist unheimlich schwierig, um ehrlich zu sein, weil eigentlich die Seidenstraßeninitiative alles und nichts sein kann. Im weitesten Sinne geht es tatsächlich um alles, was Länder und Regionen und in der Folge auch Menschen miteinander verbindet. Da gibt es den ganzen Bereich sozusagen harte Infrastruktur, also Autobahnen, Schienen, Häfen, Trockenhäfen, Flughäfen. Es geht aber natürlich auch um Energienetze und digitale Infrastruktur zunehmend.
Sie haben eben schon angesprochen, es sind nicht nur Straßen, sondern eben zum Beispiel auch Energie und Digitales spielt eine ganz große Rolle. Da war mein erster Gedanke, das ist doch auch unglaublich gefährlich, da zu viel Verbindungen einzugehen, weil letztlich will man ja jetzt nicht so ein autokratisches Regime an die digitale Infrastruktur ranlassen, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube, bei der kritischen Infrastruktur müssen wir ganz genau hingucken. Wir haben in vielen anderen liberalen Demokratien bereits eine sehr intensive Debatte, zum Beispiel zu der Frage, sollten wir chinesischen Unternehmen ermöglichen, die 5G-Technologie, also den neuen Mobilfunknetzstandard, der in den nächsten 2 Jahren auch in Europa eingeführt werden wird, eben durch chinesische Unternehmen aufbauen lassen. In Australien zum Beispiel gab es dazu ein klares Nein. In Großbritannien grübelt man derzeit so ein bisschen, wie man sich dazu verhalten soll. Wir hatten hier in Deutschland vor kurzem natürlich auch die Debatte mit dem Blick auf Energienetze. Da ging es darum, dass ein chinesisches Unternehmen große Anteile an 50 Hertz in Ostdeutschland übernehmen wollte. Und das ist letztlich zwar nicht blockiert worden, aber man hat dann ein anderes Mittel gefunden, das zu verhindern. Auch ganz explizit, weil es eben sicherheitsrelevante Bedenken an der Stelle gab. Und ich glaube, da dürfen wir wirklich nicht naiv sein.
Wie kann denn Deutschland oder die EU überhaupt von diesem Projekt profitieren?
Also bislang ist die Realität ja die, wenn wir jetzt über die Seidenstraßeninitiative sprechen, dass es kein einziges Projekt innerhalb der Europäischen Union gibt, in dem Sinne, dass Infrastruktur aufgebaut worden wäre. Es gab 2 Versuche. Es gab den Versuch, eine Autobahn in Polen zu bauen und es gibt immer noch den Versuch, eine Bahnverbindung zwischen Budapest und Belgrad zu bauen. In beiden Fällen ist aber der Status in Polen abgeschlossen, dass die chinesischen Unternehmen, die sich darum beworben hatten, eben nicht das im Einklang mit europäischen Regeln gemacht haben. Da gab es in der Vergangenheit schon große Probleme. Was wir allerdings sehen tatsächlich ist Investitionen in bestehende Infrastruktur, insbesondere in Häfen, aber auch in Energienetze in Südeuropa.
Ja, Sie haben schon den Hafen angesprochen. Piräus ist da so ein Beispiel. Da befürchtet die EU ja möglicherweise auch, dass da der politische Einfluss Chinas zu groß werden könnte.
Naja, es ist auf jeden Fall so, dass es eine Reihe von EU-Mitgliedsländern gibt. Griechenland gehört sicherlich dazu, vor allen Dingen aber auch Ungarn, die Tschechische Republik immer mal wieder, aber auch Portugal vereinzelt, wo zumindest nicht klar war, ob nicht vielleicht der Erhalt von Investitionen oder zumindest die Aussicht auf den Erhalt von Investitionen dazu geführt haben, dass diese Länder, sagen wir mal, Positionen, die eher China-kritisch waren und die die EU als Gesamtes nehmen wollte, zum Beispiel zu Fragen von Menschenrechten oder territorialen Streitigkeiten im Südchinesischen Meer, dass diese blockiert wurden von diesen Ländern. Und da weiß man eben nicht genau, wie der Zusammenhang zwischen Investitionen bzw. dem Versprechen von Investitionen und dieser Blockade war. Aber Fakt ist, dass China es bereits geschafft hat, ganz offensichtlich die EU nicht sprechfähig dastehen zu lassen zu Themen, die eigentlich Kernkompetenz europäischer Außenpolitik sind, wie eben Menschenrechte, wie die Frage internationalen Rechts. Und das an sich ist problematisch.
Das ist ja aber auch die Krux, ne? Also es gibt diese EU-Standards, die sie gewillt ist, auch einzuhalten. Seien es jetzt Menschenrechte, aber auch Umweltstandards, Rechtssicherheit. Und auf der anderen Seite hat man Interesse an Handel mit China oder da irgendwie mitzumischen. Wie könnte da eine politische und wirtschaftliche Strategie der EU aussehen?
Naja, ich glaube, es gilt eben dann auch im Einzelfall abzuwägen und verhandeln, vor allen Dingen aber auch relativ offen mit China immer wieder Bedenken, Probleme anzusprechen.
Ja, ansprechen ist das eine, aber durchsetzen das andere. Hat Deutschland und hat die EU überhaupt irgendein Druckmittel gegenüber China?
Naja, ich glaube tatsächlich, wir haben eine ganze Reihe von Dingen, die wir zumindest als Verhandlungsmasse einbringen können. Und zwar haben wir einmal natürlich unseren riesigen Markt, der nach wie vor für China enorm attraktiv ist. Wir haben unheimlich wohlhabende Konsumenten, die halt auch wesentliche Abnehmer von chinesischen Produkten sind. Wir haben dann natürlich auch tatsächlich die Attraktivität als Investitionsmarkt. Und dann gibt es natürlich auch im Moment tatsächlich den Punkt, dass China einigermaßen überrascht ist, ob des sehr vehementen Auftretens der Trump-Regierung in dem Wirtschafts Streit und nach neuen Partnern sucht. Und wir müssen das, glaube ich, strategisch nutzen, um zu sagen, naja, aber wenn ihr engere wirtschaftliche Verflechtungen wollt, wenn ihr wollt, dass wir auch gegenüber euren Investitionen beispielsweise so offen bleiben, wie wir das derzeit sind, nämlich unglaublich offen, dann müsst ihr auch mehr nach marktwirtschaftlichen Regeln spielen und euch auch wiederum weiter öffnen.
Jan Weidenfeld war das vom Merricks Institut für China-Studien in Berlin. Ein mögliches Druckmittel scheint sich möglicherweise bald schon erledigt zu haben. US-Präsident Trump hat gestern über Twitter verkündet, dass er den Handelsstreit mit China beenden will. Ob er das nach den Kongresswahlen noch genauso sieht, wird sich allerdings noch herausstellen. Eins ist aber klar, egal wie sich die Belt and Road-Initiative entwickelt, an China kommt keiner vorbei. Jetzt muss Europa noch einen einheitlichen Weg finden, mit dem wichtigen Handelspartner samt autoritärem Regime umzugehen.